Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, Pater Andreas Hönisch, der Gründer der Servi Jesu et Mariae, selbst ehemaliger Jesuit, erzählte einmal, dass er in der Zeit, als seine Jugendarbeit schon in vollen Touren lief, er aber im Orden deshalb angefeindet wurde, eine ganze Zeit in einem alten, verfallenen Pfarrhaus leben musste. Darin gab es nicht einmal eine Heizung. Aber er war froh gemut, denn er dachte sich, es ist ja augenblicklich Mode, einen alternativen Lebensstil zu praktizieren. Es werden sich bestimmt idealgesinnte junge Menschen finden, um mit mir hier dieses Leben in dem alten Pfarrhaus zu teilen. Aber weit gefehlt. Kein einziger von denen, die er ansprach und von denen er sich eine positive Antwort erhofft hatte, reagierte so. Dieser alternative Lebensstil ist eben doch oft nicht mehr als eine Träumerei. Eine Träumerei, die dann ganz schnell an der Wirklichkeit zerschellt, wenn man diese einmal erlebt hat. Und doch wissen wir, dass die wahren Erneuerungsbewegungen innerhalb der Geschichte der Kirche stets davon geprägt waren. Man würde wohl besser sagen, nicht ein alternativer, sondern ein apostolischer Lebensstil. Dafür steht der Heilige des heutigen Tages in exemplarischer Weise, aber er ist leider allgemein viel zu wenig bekannt. Man weiß wohl um den heiligen Franz von Assisi, um seine radikale Armut, um sein Betteln, um das, was er zum Leben nötig hatte. Man kennt vielleicht auch den heiligen Dominikus und den heiligen Ignatius von Loyola, aber bitteschön, wer ist Cajetan? Er wurde im Jahre 1480 als Kind adeliger Eltern geboren und diese Eltern verbanden ihren edlen Lebensstil auch mit einer tiefen Frömmigkeit, sodass, wie wir es ja in den Leben vieler Heiliger erfahren, die Mutter ihr Kind sogleich nach der Geburt der Gottesmutter weihte und, soweit das denn in ihrer mütterlichen Vollmacht irgendwie liegen kann, ihn für den priesterlichen Dienst Gott anbot. Sie unterwies den kleinen Gaetano auch so sehr in den Tugenden der Demut, der Sanftmut und der Reinheit, dass er bereits im Kindes- und Jugendalter in der ganzen Umgebung der Heilige genannt wurde. So stark muss seine Ausstrahlung schon damals gewesen sein. Aber was bei Kindern noch nicht sehr sicher ist und dann durch verschiedene Wechselfälle des Lebens sehr schnell auch umgestoßen werden kann, sollte sich in seinem Leben in großartiger Weise bewähren. Seinem Stand gemäß und auch seiner großen Begabung entsprechend machte er den Doktor in beiden, also im bürgerlichen und im kirchlichen Recht. Aber dann begann schon etwas, was seinen adligen und reichen Eltern wenig gefiel. Er zog sich nämlich, anstatt eine steile Karriere zu beginnen, in Rom zu einem verborgenen Leben zurück. Hier wollte er beten. Hier wollte er büßen. Hier wollte er, wenn Gott es denn verfügen würde, auch andere um sich scharen, die ein solches Leben mit ihm teilten. Aber es gelang ihm nicht, verborgen zu bleiben. Seine Ausstrahlung reichte bis in den Vatikan, bis an die Spitze der Kirche. Papst Julius II. Entdeckte ihn und berief ihn zum Amt eines apostolischen Protonotars. Das ist also der geheime Sekretär des Papstes. Damals war das nicht einfach nur ein äußerer Titel, der nichts besagte, sondern war auch wirklich mit der Arbeit eines Sekretärs verbunden. Und so öffneten sich dem späteren heiligen Cajetan alle Türen. Er hatte Bekanntschaft mit den großen, gewaltigen Namen dieser Zeit, die wir noch heute kennen, mit den Künstlern wie Michelangelo oder Raffaello, auch mit den Kardinälen allen Geistesgrößen. Aber, und das sollte für ihn zu einem besonders einschneidenden Erlebnis werden, er bekam auch Einblick in den tiefen Zerfall der Kirche, in die große Sittenlosigkeit der Kleriker und ihre oft vollkommene Unkenntnis selbst in grundsätzlichen Fragen unseres heiligen Glaubens. Das erschütterte ihn sehr. Und so fühlte er sich gedrängt, sich einer Bruderschaft von der göttlichen Liebe, wie sie hieß, anzuschließen. Damals, er war noch nicht Priester der Kirche, begann er dann auch mit den schlichtesten und einfachsten Arbeiten, aber auch den schwierigsten und anspruchsvollen, denn er begab sich an die Hospitäler in Rom und später in Vicenza, um dort vorwiegend die Kranken zu pflegen, die besonders ekelerregend und abstoßend waren. Die hygienischen Zustände in einem Hospital dieser Zeit dürfen wir uns natürlich nicht so denken, wie es in einem Krankenhaus der Gegenwart aussieht. Und er hatte auch vor dem Schlimmsten, wofür andere Reißaus nahmen, keine Scheu, sondern diente, wie es heißt, mit größter Demut und Sanftmut Jesus Christus in all diesen Menschen. Nach Rom zurückgekehrt, begab er sich dann an die Stiftung eines neuen Ordens. Aber schon vorher war ihm seine Familie, die ihm ja so gute Voraussetzungen für den geistlichen Weg geschaffen hatte, dann auch zur Schwierigkeit. Obwohl seine Eltern ja sehr fromm waren und obwohl ihnen daran lag, dass aus ihrem Sohn ein Heiliger der Kirche Gottes würde, betrachteten sie es nicht als standesgemäß, dass er sich Bewegungen anschloss, wo er mit lauter Nichtadeligen, mit ganz einfachen und ungebildeten Menschen zusammen war. Daher setzten sie alles daran, ihn aus dieser Situation herauszubekommen. So fügsam sich aber der kleine Cajetan gegenüber dem guten Einfluss seiner Mutter gezeigt hatte, so beinhart und unüberwindlich stand jetzt sein Wille fest, keinerlei menschlichen Rücksichten zu nehmen und in keiner Weise vor der Welt etwas gelten zu wollen, und wäre es auch nur durch das Purpur des Kardinals oder andere kirchliche Ehren, die dem Menschen ein besonderes Ansehen verschaffen. Er besprach sich in Rom mit anderen über die schlimmen Zustände innerhalb der Kirche. Solche Gespräche, liebe Gläubigen, kennen wir ja auch heute. Viele Gläubige unterhalten sich gerne, ja vorwiegend, über die schrecklichen und teilweise zum Himmel schreienden Zustände innerhalb unserer Kirche. Aber sehr selten erwächst aus diesen Gesprächen dann etwas, was der Kirche wirklich zum Heil gereicht. In den seltensten Fällen ist es wenigstens ein Schweißtuch wie das der Veronika, das sozusagen dem mystischen Leib Christi, dem Schweiß und Blut überströmten Antlitz gereicht wird. Manchmal aber sind solche Gespräche auch geeignet, im Menschen noch das letzte Vertrauen und die letzte Liebe zur sichtbaren heiligen Kirche zu zerstören. Bei den Gesprächen aber, die Cajetan mit anderen Größen seiner Zeit führte, war es anders. Sie erkannten und konnten sich dabei in ihren Erfahrungen bestärken, dass der Glaube selbst bei Klerikern, selbst bei hochstehenden Amtsträgern oft kaum bekannt war, dass er insbesondere auch durch den Einfluss der heidnisch getönten Renaissance oft mit allerlei Elementen vermischt war, die überhaupt nicht zum Christentum passen. Wer denkt da nicht auch mit einem Blick auf unsere Zeit an die oft unsägliche, synkretistische Vermischung, die Gleichstellung unserer heiligen Religion mit Religionen, die das Werk von Menschen oder gar das Werk durch dämonische Irreführung herbeigeführt sind. Sie stellten auch fest, dass die Gebote Gottes kaum beachtet wurden. Und so kamen diese Männer überein, nur durch Rückkehr zu einem wirklich apostolischen Leben ist eine echte Reform der heiligen Kirche in dieser Zeit möglich. Und so wurde mit einigen anderen Männern unter ihnen dem berühmten Giovanni Pietro Caraffa, dem Bischof der Abruzzendiözese Chieti, die auf Lateinisch Teate heißt, der Orden der Teatiner gegründet. Hauptlosung dieser Gemeinschaft des heiligen Cajetan war jener Satz, mit dem das heutige Festtagsevangelium endete: Suchet zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Ich bin sicher, dass unter den hier anwesenden Gläubigen niemand ist, der diesem Satz seine Berechtigung absprechen wird. Wir alle sind davon überzeugt, dass ein Mensch, der ernstlich und in erster Richtung das Reich Gottes sucht, dann auch von ihm wunderbar beschenkt werden wird. Aber wer würde auf einen solchen Satz sein ganzes Leben aufbauen? Wer würde ihn als Fundament nehmen für seine Stellung in dieser Welt, tatsächlich für das tägliche Leben und für alles Notwendige, das wir brauchen? So war es aber beim heiligen Cajetan und seinen Gefährten. Die apostolische Lebensform, die sie anstrebten, sollte zu einer inneren Erneuerung der Kirche führen und auch anderen Klerikern, die auf guten Willens, aber durch die Umstände der Zeit auf Abwege geführt waren, helfen, sich wieder aufzurichten. Dazu gehörte, dass die Theatiner kein bestimmtes Ordenskleid trugen. Es heißt aus dem Munde des heiligen Cajetan hierzu: Wir bestimmen weder die Farbe noch den Schnitt der Kleidung. Wir folgen in dieser Hinsicht der Gewohnheit der frommen Geistlichen der Diözesen, wo wir uns niederlassen. Übrigens hat in der gleichen Zeit auch Ignatius von Loyola seinen Priestern diese Regel gegeben. Was natürlich nicht bedeutet, dass ein heutiger Jesuit, ein heutiger Theatiner dann, weil das die anderen Priester auch tun, in Räuberzivil herumläuft. Das heißt ausdrücklich nach dem Vorbild der frommen Priester und derjenigen, die kirchentreu sind, die also ihren von Gott verliehenen Stand auch vor der Welt eindeutig bekennen. Dann nahm er sich den Grundsatz, den Glauben an alle, ohne jegliche Rücksicht auf den Unterschied der Stände zu verkünden. Wir wissen aus der Geschichte der Kirche, wie oft es vorgekommen ist, dass man sich auch mit der Botschaft des Evangeliums nur an bestimmte Kreise, von denen man sich dann Bestimmtes erhoffte, wandte. Kreise, die einem versprachen, gesellschaftlich voranzukommen oder aber vielleicht in pekuniärer Hinsicht Fortschritte zu machen. Davon wollte der heilige Cajetan und wollten seine Gefährten nichts, aber auch gar nichts wissen. Das Evangelium muss aller Kreatur unterschiedslos gepredigt werden. Und schließlich der dritte, für uns so erstaunliche Punkt seiner apostolischen Lebensform: Der Orden soll keinerlei Verdienste einnehmen. Er soll, und damit überbietet Cajetan selbst den heiligen Franz von Assisi, er soll nicht einmal betteln, sondern nur ganz allein von der Vorsehung leben, eben wie die Lilien des Feldes und wie die Vögel des Himmels, von denen Jesus im heutigen Evangelium spricht. Und das ist nun wirklich ein Wagnis. Das scheint ja geradezu Gott herauszufordern, ihn zu versuchen, aber es hat sich im Leben des heiligen Cajetan, wie auch bei anderen, immer wieder gezeigt, dass Gott tatsächlich wirkt. Dass also das Herz des himmlischen Vaters denen, die ihm so vertrauen, offen steht. Dass das Herz des Sohnes, das Herz Jesu, denen, die in seinem Dienst sich aufreiben und die nichts anderes suchen als seine größere Ehre, dann auch im natürlichen Bereich, auch was Essen und Trinken und ein Dach über dem Kopf und die Kleidung betrifft, helfen wird. Das also ist das Gewagteste, in dem die Theatiner alle anderen kirchlichen Gemeinschaften überboten. Und machen wir uns klar, was das bedeutet. Aber der himmlische Vater hat gesorgt. Übrigens kannte der heilige Cajetan auch noch eine andere Sorge, die vielleicht mit dem zuletzt genannten Punkt gar nicht so leicht zu vereinbaren scheint. Wir könnten jetzt den Eindruck eines alternativen Lebensstils haben, in dem es nicht mehr so darauf ankommt, in welcher Ordnung man lebt und was die Kirche vorschreibt. Aber niemand war hier strenger als der heilige Cajetan. Insbesondere was die Riten der Kirche, was die Rubriken des Messbuches betraf. Denn damals hatte eine entsetzliche Schlamperei um sich gegriffen. Viele Priester konnten überhaupt nicht recht zelebrieren. Sie waren der lateinischen Sprache nicht mächtig. Sie machten nur einfach das, wovon sie lebten. Und hier nun setzten Cajetan und seine Gefährten an und betonten wieder, wie wichtig es ist, hier auch den Gehorsam gegenüber der heiligen Kirche zu üben und sich genau an das zu halten, was uns für die heiligen Riten der Messe und der anderen Sakramente aufgetragen ist. Und so wurden die Theatiner neben den Jesuiten zum stärksten Reformorden der Reformations- und der Gegenreformationszeit. Cajetan selber aber war tief erfüllt vom Geist des Gebetes. Er verehrte die Gottesmutter aus ganzem Herzen und er führte, obwohl er so unschuldig und offensichtlich vor jeder schweren Schuld bewahrt blieb, er führte ein strenges Büßerleben, rieb sich in beständiger Arbeit auf. So sehr, dass die Ärzte ihm rieten, er sollte doch nicht mehr, wie er es bis dato gewohnt war, auf einem Brett schlafen, sondern sich ein wirkliches Bett gönnen. Aber dazu soll er gesagt haben, mein Erlöser ist am Kreuze gestorben. Lasst auch mich dann einmal auf dem Balken oder wenigstens auf der Asche sterben. Und es wird überliefert, dass er auf einem über den Boden ausgebreiteten und mit Asche bestreuten Büßerhemd, nachdem er die heiligen Sakramente der Kirche empfangen hatte, seine kostbare Seele am 7. August 1547 aushauchte. Ein wahrhaft großer apostolischer Mann. Einer, der gezeigt hat, wohin man im restlosen Vertrauen auf Gott und seine Vorsehung geführt werden kann und welche Kräfte sich dann auch für eine wirkliche Erneuerung der heiligen Kirche entfalten können. Wir wollen den heiligen Cajetan am heutigen Tag besonders um seine Fürsprache bitten, auf dass in der heiligen Kirche eine wirkliche, eine echte Reform beginne. Amen.